Im Silicon Valley beginnen die meisten Gründergeschichten, zumindest in der Theorie, in irgendeiner Garage. Aber nicht bei unserer heutigen Gästin. Bei Anke Nagler hat die Unternehmerinnengeschichte in der Uni und danach in der eigenen Küche begonnen. Sie ist Gründerin von Kuhchefs, das ist eine Marke für Tierzahnpflege. Mit eigenen Patenten, mit eigener Forschung, wirklich eine beeindruckende Geschichte. Heute ein Team von über 50 Leuten, das in mehr als 30 Ländern auf der Welt ein Produkt verkauft, das es so eigentlich tatsächlich nur bei Kuhchefs und Anke gibt. Ein Produkt, das für alle Hunde, Katzen oder Pferdehalter ein absolutes Must ist und ich finde wirklich eine total bereichernde, inspirierende Geschichte. Deswegen springen wir direkt rein in den Podcast mit Anke Nagler von Kuhchefs.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Also auch ich selbst bin mittlerweile sehr stark in der Kamera. Ich erkläre auf Social Media meine Produkte. Ich bin eigentlich eine, die hasst die Kamera total. Also für alle, die da draußen zuhören und sagen, oh, das könnte ich nie. Also von mir gibt es privat kein Video, kein Foto. Aber nichtsdestotrotz hat sich ja auch die Zeit geändert. Die Leute kaufen ja auch von Menschen. Menschen kaufen von Menschen. So. Und ich habe das dann halt gemerkt, dass es ganz, ganz wichtig ist, das Produkt zu erklären. Und das ist auch mein täglicher Treiber. Ich wache morgens auf und denke darüber nach, wie kann ich meinen Kunden erklären, wie das Produkt funktioniert.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Anke.
Guten Morgen Jan, ich freue mich hier zu sein.
Ja, super, dass du dabei bist. Ich glaube, wir werden heute eine ganz inspirierende und vielleicht auch ein Stück weit ungewöhnliche Unternehmerinnen-Story hören. Du hast auf jeden Fall einen Background, den wir so hier bei uns im Podcast auch noch nicht gehabt haben. Du bist nämlich eigentlich Mikrobiologin.
Genau, richtig, ja. Ich habe Mikrobiologie studiert.
Genau, du hast Mikrobiologie studiert und heute bist du Gründerin von Kuhchefs und ihr produziert ganz spezielle Produkte für Tierärzte, für den Tierfachhandel und am Ende für Hundebesitzer, kann man ja sagen. Das ist ja ein, würde ich sagen, ein Werdegang, der jetzt nicht so ganz offensichtlich ist, wo man sofort sagt, okay, aus der Mikrobiologie auf den Amazon Marketplace oder ins E-Commerce, da liegen ja so ein paar Abzweigungen dazwischen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie die Geschichte losgegangen ist mit Kuhchefs.
Ja, also sehr gerne. Und zwar haben wir sogar eine sehr lange Geschichte. Ich habe ja nach dem Studium alles rund um die Milch entwickelt habe dann herausgefunden, dass diese Milchpeptide, die es ja in der Milch gibt, dass die antibakteriell wirken. Also meine Erfindungen, die waren antibakteriell, gegen Staphylococcus aureus sogar, einer der gefährlichsten Krankenhauskeime. Und bin ich mit den Erfindungen halt auch um die Welt gegangen. Also wir waren in sehr vielen Medien und dann kamen halt auch Zahnärzte auf uns zu und wollten halt schauen, ob halt auch das Material oder die Erfindungen halt auch antibakteriell im Mund wirken. Und so sind wir eigentlich auf Studien gestoßen, die es seit den 60er Jahren schon gibt. Also es ist bekannt, dass es Peptide in der Milch gibt, die halt auch gut für die Mundgesundheit sind. Und wie es aber immer so ist, ne, im Labor ist immer alles so schön. Und unbewusst habe ich eigentlich so quasi ein Verfahren entwickelt, das es ermöglicht, dass diese Peptide erhalten bleiben. Dann haben wir natürlich auch eigene Studien gemacht und wussten dann halt auch irgendwann, dass es dann auch Probleme bei den Tieren gibt. Also es betrifft ja Hund, Katze, mittlerweile ja auch Pferde. Also wir sind jetzt ganz neu auch im Pferdebereich unterwegs da mit der Zahnpflege und haben halt dann auch eigene Studien gemacht und konnten halt hier nachweisen, dass wir auch ja gut und antibakteriell gegen die Plaquebakterien wirken im Mund und das ist ein ganz großes Problem. Eigentlich ja so klingt nach einer Nische, aber 80% aller Hunde, Katzen leiden unter Zahnproblemen. Auch bei den Pferden wird es immer mehr. Und deswegen ist das dann doch schon eine große Anzahl, wenn man mehr auch bedenkt, wie viele Haustiere wir letzten Endes haben.
Und das hast du alles rausgefunden und erforscht, da warst du aber noch angestellt.
Ich war nie angestellt. Ich habe das eigentlich direkt nach meinem Studium, habe ich das entwickelt, das Verfahren. Wie gesagt, alles rund um die Milch. Letzten Endes hat sich die Zahnpflege dann durchgesetzt, also auch kommerziell. Und ja, also deswegen war ich nie angestellt, sondern habe eigentlich gleich schon nach meinem Studium gegründet. Und wir haben das in der Küche entwickelt, also ganz klassisch, ganz einfach, mit ganz wenig Geld. Damals habe ich noch die ganzen Startup-Wettbewerbe abgeklappert, um mein Startup zu finanzieren. Also wir haben da ganz viel gepitcht auch und haben halt uns so Stück für Stück dann vorangetastet und alles Mögliche versucht. Und ja, wichtig war natürlich dann auch schon immer die Erklärung des Produktes. Also das ist sicherlich auch immer die Herausforderung, wenn man Wissenschaftler ist, dann heißt das ja nicht immer unbedingt, dass man seine Erfindungen erklären kann. Und das ist eigentlich immer so die ganz große Brücke. Also ich muss es ja irgendwo auch den Besitzern erklären, wie das Ganze funktioniert, weil wir sind ein sehr stark erklärungsbedürftiges Produkt. Und das habe ich in der Zeit gelernt. Und genau, und deswegen, so bin ich halt eigentlich auf die Kuhchefszahnpflege gekommen.
Aber du hattest die Idee, hattest du schon tatsächlich dich während des Studiums, weil du das irgendwie gesehen hast? Oder wie kam es dann dazu, nach einem langen, ja sicherlich auch anstrengenden Studium, sofort zu sagen, ich gehe in die Gründung? Es braucht ja einen gewissen Mut und irgendwie eine Idee, der man dann auch hinterherläuft.
Ja, das war eigentlich so übergreifend zu meiner Diplomarbeit. Ich hatte, wie gesagt, bin ich auf ein Verfahren gestoßen, damals eigentlich mit der Grundidee, eine Textilfaser aus Milch zu entwickeln. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das ist ein altes Verfahren, das gibt es seit den 60er Jahren, das war alles voller Chemie. Und dann wollte ich aber was Natürliches schaffen, also nur Natur, die Faser war auch essbar. Im Prinzip habe ich eigentlich den ersten Biokunststoff sogar entwickelt, den man essen kann. Also, und das Verfahren, wie gesagt, war so schonend, dass halt auch diese antibakterielle Wirkung erhalten blieb. Und dann kamen wir dann halt natürlich auch die Frage, welche Produkte gibt es? Das ist ja so die Anfangsanwendung, ich habe den Rohstoff, aber was kann man denn halt letzten Endes machen? Und dadurch, dass das alles Natur war, haben wir dann halt Rezepturen entwickelt für die Zahngesundheit bei den Tieren. Damals sind wir auch noch ganz klassisch gestartet, ganz einfach auch, wie man das so kennt, mit Kauknochen. Ne? Wir hatten einen gepufften und einen harten, haben wirklich sehr viel Handarbeit reingesteckt, also noch alles getackert, gestempelt, wirklich sogar die ersten Knochen, die wir gemacht haben, die wurden mit einer Säge geschnitten. Also deswegen, da stand dann einer und hat die dann in Stücke gesägt. Also wir haben wirklich mit ganz viel Handarbeit angefangen und auch die ganze Labortechnik, das war halt wirklich in der Küche. Das waren meine ersten Versuche, um überhaupt das alles zu entwickeln. Also wir haben wirklich von Grund auf ganz klein angefangen. Also es war auch jetzt nicht während im Labor an der Uni und so, sondern es war wirklich aus der Küche heraus. Dann halt da viel rumexperimentiert, da die Materialien und die Rezepturen entwickelt. Also grundsätzlich habe ich in meinem Leben wirklich alleine in den Anfängen so 4000 Rezepturen entwickelt. Und dann kam natürlich die nächste Stufe, wie kann man jetzt halt wirklich diese Laborarbeit halt in die Verfahrenstechnik bringen. Und dann bin ich mit meinem Mixer halt zu Maschinenherstellern gefahren und habe gesagt, hier, ich brauche jetzt unbedingt eine Maschine, die müsst ihr mir verkaufen. Und irgendwie haben wir dann auch nie das angezweifelt, dass wir das alles auch selbst herstellen, sondern wir haben eigentlich von vornherein schon immer gesagt, wir produzieren auch selbst. Also deswegen outsourcen das Ganze nicht. Und dann hatten wir auch irgendwann halt eine große, ganz leere Halle angemietet und die haben wir dann Stück für Stück gefüllt und dann kamen die ersten Maschinen. Aber auch da, wie gesagt, dann kamen die ersten Produkte aus den Maschinen, dann haben wir halt die mit der Säge geschnitten und so fing das alles dann Stück für Stück an. Und dadurch, dass es halt auch funktioniert, das Produkt, also wir lösen ja wirklich ein ganz großes Problem. Und zwar nicht nur, dass alle immer den Zahnstein sehen bei den Tieren, sondern wir sind ja eine natürliche Bakterienkontrolle. Das heißt, ich löse gar nicht das Problem des Symptoms, sondern letzten Endes der Ursache. Und die Bakterien im Mund, die verursachen halt Mundgeruch, Entzündungen und Zahnstein. Und wenn ich halt die Bakterien kontrolliere, das mache ich halt mit den Peptiden, die erhalten bleiben und die haften sich an die Bakterien und die können sich dann nicht mehr vermehren und es kommt zu einer gesunden Mundflora, dann wirklich halt direkt im Mund auch gegen die Ursache. Und das macht das Ganze so effektiv. Und bis dato sind wir auch weltweit immer noch die Einzigen geblieben, die wirklich auf Peptiden funktionieren und da eine Zahnpflege haben für die Haustiere.
Ich vermute, das kann man auch, euer Verfahren kann man auch patentieren?
Genau, ja, richtig. Genau. Also okay. Auch die Grundverfahren, natürlich auch, ist es auch viel Know-how. Das kommt natürlich auch mit einher, wenn man dann selbst produziert. Also es ist auch gar nicht so einfach. Dadurch, dass es nur Natur ist, hat man natürlich auch Schwankungen. Ne? Wenn ich die, wir haben ja Buchweizen drin. Wenn ich den Buchweizen im Frühjahr ernte, ist der anders als im Herbst. Also deswegen ist das halt auch sehr viel Know-how in der Verfahrenstechnik. Und das haben wir bis dato uns über die Jahre angeeignet. Und es ist ja auch ein stetiger Prozess mit dem Wachstum. Ist es ja auch so, dass ich auch da immer meine Prozesse optimieren muss. Natürlich steht da jetzt keiner mehr mit der Säge, um die Käseknochen, wie wir es da genannt haben, zu schneiden, sondern wir sind halt schon immer mehr weg von der Handarbeit. Früher auch, wir haben ja auch Pulver, das wurde dann natürlich auch alles per Hand abgefüllt. Dann hatten wir große Trichter, dann haben wir da die Tüten drunter gehalten und dann haben wir Stück für Stück halt da alles abgefüllt. Dann wurde das noch extra gewogen. Also mittlerweile habe ich natürlich auch eine Maschine für die Abfüllung. Und trotzdem, wir hatten jetzt neulich erst Gäste, weil die Interzoo war in Nürnberg, das ist ja die weltgrößte Leitmesse und die führe ich dann halt auch durch die Firma und die waren überrascht, wie viel Handarbeit auch letzten Endes immer noch dran steht. Ne, das sieht man ja im E-Commerce letzten Endes auch so wenig, allein ja die Pakete, die ja gepackt werden müssen. Das sind ja immer noch ganz oft Menschen, die das tun oder auch jede einzelne Packung, die wird auch immer noch per Hand verpackt. Also deswegen ist es zwar ein stetiger Prozess, aber trotzdem steckt immer noch viel, viel Liebe und auch viel Handarbeit und auch trotzdem Wissenschaft und Know-how in unseren Produkten.
Wie lange gibt es euch denn jetzt, wie lange betreibt ihr das schon, das Geschäft?
Jetzt seit über 10 Jahren, genau. Die ersten Produkte kamen 2015 auf den Markt und dann die Coupet-Gründung, also wir haben das dann alles in eine Firma gepackt, die gibt es seit 2017. Also deswegen jetzt seit über 10 Jahren sind wir auf dem Markt.
Jetzt hätte ich das Gefühl, für so ein erklärungsbedürftiges Produkt, dass Amazon jetzt wahrscheinlich nicht der erste Vertriebskanal war, über den ihr nachgedacht habt, sondern spontan hätte ich gesagt, ist das ja eigentlich was in den Zoofachhandel muss oder wo vielleicht tatsächlich auch Tierärzte gute Multiplikatoren sein können. Wie habt ihr denn so die ersten 100, 1000, 5000 Einheiten verkauft?
Ja, eigentlich hast du recht. Wir sind komplett erstmal gestartet, überhaupt nicht mit der Eigenvermarktung, sondern und wir wollten eigentlich so das B2B-Geschäft haben, so der Klassiker, wie ich glaube, jeder erstmal auch vor 10 Jahren angefangen hat. Da gab es ja auch noch nicht so viel Social Media. Nichtsdestotrotz waren wir eigentlich sehr früh schon auf Facebook und Instagram, folgte ja dann schon recht schnell zu der Zeit. Und ich habe einfach gemerkt, dass eigentlich diese Endconsumer-Kommunikation ganz, ganz wichtig ist. Gerade wenn ich ein erklärungsbedürftiges Produkt habe, der Handel und auch die Tierärzte, die haben keine Zeit. Das ist ja auch nicht besser geworden. Und deswegen haben wir eigentlich schon sehr frühzeitig auch auf Social Media kommuniziert. Und natürlich auch damit bin ich ja gewachsen. Also nicht nur mit den Pitches. Also auch ich selbst bin mittlerweile sehr stark in der Kamera. Ich erkläre auf Social Media meine Produkte. Ich bin eigentlich eine, die hasst die Kamera total. Also für alle, die da draußen zuhören und sagen, oh, das könnte ich nie. Also von mir gibt es privat kein Video, kein Foto, aber nichtsdestotrotz hat sich ja auch die Zeit geändert. Die Leute kaufen ja auch von Menschen. Menschen kaufen von Menschen. So, und ich habe das dann halt gemerkt, dass es ganz, ganz wichtig ist, das Produkt zu erklären. Und das ist auch mein täglicher Treiber. Ich wache morgens auf und denke darüber nach, wie kann ich meinen Kunden erklären, wie das Produkt funktioniert, wie kann ich es denen näher bringen. Und wenn die das auch verstanden haben, wie es funktioniert, wie ich es anzuwenden habe, dann habe ich auch einen sehr hohen Erfolg, dass die wieder kaufen und mit dem Produkt zufrieden sind. Also wir haben auch eine sehr hohe Wiederkaufsrate und unser tägliches Bestreben ist, wie kann ich die Menschen da draußen zu zufriedenen Kunden machen. So. Und das ist mein tägliches Business und dazu gehört Social Media auch dazu. Und das hat natürlich auch unser Amazon-Business gestärkt, natürlich, weil, wie du ja sagst, ne, also es ist schwierig, immer so ein erklärungsbedürftiges Produkt auf Amazon zu verkaufen. Und das ist aber sehr, sehr wichtig, das über Social Media auch zu machen. und erstmal dann so auch die Grundfragen zu erklären. Also da kommen wir ja nachher nochmal dazu, dann auch über die Listings zu reden. Aber Social Media war da unser ganz starker Treiber und das hat natürlich auch unser Amazon-Business beeinflusst.
Wie groß ist denn die Firma heute insgesamt, wenn man jetzt mal so auf Umsatz, verkaufte Knochen, Mitarbeiter guckt?
Ja, also wir haben 54 Mitarbeiter. Mittlerweile ist ja auch Amazon einer unserer stärksten Märkte. Also grundsätzlich, was die Bestelleinheiten angeht, verkaufe ich sogar das meiste auf Amazon. Das sind also über 150.000 Bestellungen, die wir dort haben im Jahr. Also deswegen ist das schon auch ein ganz großes, großes Thema für uns geworden. Und auch eigentlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, als wir vor 10 Jahren angefangen haben, war das ja immer auch noch so schwierig, ne? Der Handel mochte das nicht, dass man dann eine Webseite hat. Ich habe erst diese Woche einen Call gehabt, wo das mir jemand auch nochmal gesagt hat, wie verpönt das im Handel war, dass der Händler eine Webseite hat und dann auch auf der Webseite verkauft. Und das Gleiche war ja auch mit Amazon so. Also am Anfang haben wir auch viel Kritik bekommen, dass wir auf Amazon verkaufen. Und das ganze Mindset zu Amazon hat sich ja letzten Endes geändert. Bist du nicht mehr auf Amazon, dann existierst du ja quasi heutzutage überhaupt nicht.
Und Amazon, sagst du gerade, ist so einer der wichtigsten Kanäle. Mhm. Wie viel ist denn bei euch insgesamt D2C über Webshop oder auch andere E-Commerce-Kanäle? Und wie viel ist dann eher über Großhandel, über Zoofachhandel, über vielleicht Tierärzte? Also wie ist so euer Umsatzsplit?
Also eigentlich ist es ein Drittel-Drittel, also und nochmal, also das ist wirklich so genau aufgeteilt, also fast 1:1, wobei ich auf Amazon, wie gesagt, die meisten Bestellungen bekomme und auch ist ein so Neukunden-Touchpoint bei Amazon. Das heißt also, die Kunden, die informieren sich über das Produkt und die haben ja auch, also Amazon hat ja einen ganz großen Trust. So, das heißt also, wenn ich mir nicht sicher bin über die Marke, dann bestelle ich auf Amazon, weil ich dann auch sicher sein kann, dass ich ein gutes Reklamationsmanagement habe. Also Amazon ist eigentlich wirklich ein ganz großer Neukundenkanal für uns und deswegen habe ich vielleicht nicht die großen Bestellungen da, aber zumindest die Erstbestellungen, die Leute probieren das letzten Endes aus und fühlen sich einfach sicher darüber, schnell und einfach und auch ja, über Amazon zu bestellen und wissen halt auch, dass es da natürlich auch ein gutes Reklamationsmanagement gibt.
Und der Rest ist dann eigener Webshop und B2B-Geschäft?
Genau, B2B sind wir bei 1500 Fachhandelsläden jetzt mittlerweile und auch bei Tierärzten. Allein in Deutschland, also wir verkaufen ja auch weltweit in 30 Länder, aber Deutschland ist dann wirklich auch Omnichannel. Das heißt also, wir sind halt im Webshop, wir sind auf Amazon und wir sind halt auch im Fachhandel und bei den Tierärzten.
Und wenn du sagst, über 30 Länder weltweit, ist das dann, das internationale Geschäft ist dann Amazon only?
Nee, also wir haben auch Großhändler und Fachhändler in den einzelnen Ländern und natürlich gibt es da immer die Touchpoints, dass wir auch da mit Amazon zusammenarbeiten. Also gutes Beispiel jetzt auch Japan, da haben wir letztes Jahr gelauncht und unser Partner dort macht auch das Amazon-Geschäft und versucht es halt aber auch dort Omnichannel aufzubauen. Und natürlich versuchen wir auch Pan-EU auf Amazon zu verkaufen. Das ist noch nicht so stark. Man muss halt sagen, dass halt gerade der deutsche Markt neben UK, was den Bereich Zahnpflege angeht, wirklich Vorreiter ist. Also das ist wirklich im Mindset von den Kunden schon, wie wichtig die Zahngesundheit ist. Und da hinken die anderen europäischen Länder immer noch so ein bisschen hinterher. Deswegen sind wir immer noch da dran, unseren Weg da zu finden. Aber wir nutzen es schon seit vielen Jahren.
Okay, dann sagt doch vielleicht nochmal eure Tour durch die ganzen Startup-Pitches, die ihr so gerade am Anfang gemacht habt. War das irgendwann vom Erfolg gekrönt im Sinne von, ihr habt auch externe Investoren, Business Angel, andere Arten von Investoren bei euch drin oder ist es immer noch 100% Anke?
Also die Gespräche gab es, es ist aber nicht so, dass wir jetzt Investoren drin haben. So, also natürlich hat man damit angefangen und ja, natürlich unterhält man sich. Also wir sind komplett familiengeführt, das ist ja mein Mann, der ist ja Geschäftsführer, der hat mir dann die Maschine verkauft, wo ich dann mit dem Mixer vor seiner Tür stand.
Okay, ja.
Und den habe ich dann importiert quasi und wir sind komplett Family-Team. Also gegründet habe ich ja ursprünglich auch Mutter-Tochter, also wir beide haben das zusammen gegründet. Ich habe das damals mit meiner Mama zusammen gemacht, die hatte den technischen Part, weil sie Ingenieurin ist, ich den halt den mikrobiologischen Part und ja, mein Mann hat dann den technischen Part irgendwann übernommen. Genau, und deswegen also sind wir komplett familiengeführt, ja.
Ja, und wenn man dann aber trotzdem auch so in diese Umsatzgrößenordnung kommt und ja auch immer Ware, Rohstoffe vorher einkaufen muss, Maschinen kaufen muss, produzieren und Ware vorfinanzieren muss, dann ist das ja wahrscheinlich schwierig, das nur aus dem operativen Cashflow zu machen. Ich vermute mal, ihr habt dann irgendwelche Bankkredite, die ihr aber schon in Anspruch nehmt.
Ja, natürlich. Also geht gar nicht anders. Also wir sind ja auch dann von Hannover, wir haben ja ursprünglich in Hannover gegründet und sind dann halt hier runtergezogen nach Bayern, hatten hier die Möglichkeit, eine Produktionsstätte zu übernehmen. Es war ehemals Fleischerei und die hatte natürlich auch die Infrastruktur. Also deswegen, um den Produktionsaufbau natürlich auch mit Maschinenfinanzierung zu machen, das läuft natürlich heutzutage auch über das Bankgeschäft und nicht nur über den reinen Cashflow, genau, damit man halt natürlich dann halt auch die Liquidität hat. Und wir investieren natürlich auch sehr, sehr stark in unsere Prozesse. Jetzt ist ja auch gerade so die Zeit, wo viele nicht investieren. Also wir sehen das ganz anders. Also wir investieren sehr, sehr viel in neue Maschinen, in die Prozessentwicklung, in IT, weil wir einfach da die Zukunft sehen. Ich habe immer versucht, auch Vorreiter zu sein, und nutze es auch heute, sei es auch jetzt KI, ist ja ein ganz großes Thema. Auch das nutze ich für meine Amazon-Strategien. Allein, dass KI mir sagt, hey, dein Listing könntest du so und so verbessern. Oder natürlich fragt man heutzutage auch mal KI, was die Werbeanzeigen angeht und so. Muss nicht immer alles stimmen, aber man probiert es auf jeden Fall aus. Und ich schätze daran auch, dass man vielleicht mal auch eine neutrale Meinung bekommt, dass es einfach mal neutral betrachtet wird. Man sitzt ja so schon auch immer ein bisschen in seiner Bubble. Da nutzen wir natürlich auch die neuen Technologien auch für unser Amazon-Business und grundsätzlich natürlich auch in unserer gänzlichen Kommunikation nach draußen.
Ja, da kommen wir jetzt nämlich genau zum Thema. Du bist mittlerweile ja nicht nur Mikrobiologin, du bist auch echte Amazon-Expertin. Ihr habt euch entschieden, auch das komplette Amazon und Marktplatzmanagement nicht mit externen Partnern, irgendwie Agenturen oder Freelancern zu machen, sondern ihr macht das komplett in-house. Und so viel kann ich schon so aus den Vorgesprächen sagen, auch das delegierst du nicht an irgendwen im Team, sondern das ist Chefsache.
Ja, genau. Hängt auch daran, also wir haben ja natürlich auch 2018 haben wir mit Amazon angefangen und damals, wie du sagst, genau, ist es ja auch, vor 10 Jahren war das ja auch noch was Neues. So, es war ein bisschen auch verpönt, auf Amazon zu listen. Heutzutage gehört es dazu. Bist du nicht auf Amazon, dann existierst du nicht. Ich versuche auch allen meinen Startup-Gründern zu sagen, ey, ihr müsst wirklich auf Amazon sein, weil sonst verschenkt ihr ja an die Konkurrenz. Ihr werdet da gesucht. Amazon ist die größte Suchmaschine weltweit. Die Leute informieren sich einfach vorher darüber, was gibt es über das Produkt. Und ich hatte damals die Chance, und dafür bin ich heute sehr dankbar, weil wir 2016 ja dann schon durch die international verkauft haben. Und ich hatte damals jemanden kennengelernt, der für uns das Amerika-Geschäft übernehmen wollte. Also leider hat das nachhaltig nicht geklappt, aber von diesem Menschen habe ich sehr viel gelernt. Der hat in Amerika schon ein erfolgreiches Amazon-Business aufgebaut gehabt. Und damals haben wir ihm auch die Frage gestellt, ja, wie ist das? Ne? Wie funktioniert das? Ne? Wie schaffst du es auch mit deiner eigenen Marke zu verbinden? Und er hat mir damals das erklärt. Die Leute suchen auf Amazon. Die wollen sich informieren. Du hast hier auf dieser Plattform eine ganz, ganz große Chance. Und natürlich kannst du das auch markenkonform auch für dich umsetzen. Und das haben wir von ihm gelernt und das haben wir auch Gott sei Dank erfolgreich auch umsetzen können. Also dadurch, dass wir ja auch ein günstiges Produkt sind, also wir kosten nur 7 €, deswegen muss ich immer auch auf Rabatte achten, auf meinen Handel, meine Tierärzte, das ist ja alles, was ich markenkonform gestalten muss. Und das ist uns auch gelungen, auch dank dieses Tipps und davon habe ich sehr, sehr viel mitgenommen.
Dann so, lass uns da doch mal tiefer einsteigen, da finde ich, wird es ja wirklich, wirklich auch greifbar. Ihr habt ein erklärungsbedürftiges Produkt, das ist so, weil es das jetzt nicht nicht schon seit 50 Jahren gibt und jeder, das, jeder Tierhalter das bei sich zu Hause hat. Was sind denn für dich so die großen Hebel in ja am Ende nur der kurzen Zeit, die man irgendwie die Aufmerksamkeit von einer Kundin oder einem Kunden hat, sofort die Marke und die Produktvorteile dann zu kommunizieren? Also wie denkst du darüber nach, wenn du über Produktlistings und Optimierung nachdenkst?
Naja, ich verfolge ja jeden Tag die schlechten Sternebewertungen, die mir meine Kolleginnen jeden Tag schicken muss. So, also nicht die guten, sondern ich lese bewusst die schlechten. Und wenn man das ja mal analysiert, dann liest man ja schon immer so die Fragen der Kunden heraus. Also bei uns ist es ganz stark, es ist zu teuer, es hat nicht geholfen oder die Anwendung. So. Und da versuche ich mir natürlich immer Gedanken zu machen, wie transportiere ich das außen zu dem Kunden. Und mittlerweile ist es ja auch so, mit über den A-Plus-Content, keiner liest ja, keiner hat heutzutage Zeit. Das heißt, also jetzt sind wir ja auch nochmal neu an die Revision gegangen, gerade machen wir komplett unser Amazon-Listing neu. Und ich habe zu meiner Kollegin gesagt, okay, wir müssen es schaffen, dem Kunden das jetzt in einer Bilder-Story zu erklären. Wir versuchen fast keinen Text mehr zu nehmen. Es muss eigentlich im Bild die ganze Geschichte erzählen, ohne dass ich was lesen muss. So. Und natürlich habe ich auch frühzeitig angefangen, auch per Video zu kommunizieren. Wir waren damals auch Teil des Launch-Programms und dadurch hatte ich die Möglichkeit, sogar als erster einer der Videos auf dem A-Plus-Content zu schalten. So, und ich habe auch jahrelang nicht getraut, an diesen A-Plus-Content zu gehen, weil ich Angst hatte, dass diese Funktion wieder verloren geht. Und mittlerweile kommunizieren wir auch ganz, ganz stark über Videos auf Amazon. Das kann man ja mittlerweile auch jetzt dann, wo die Bilder sind, machen. Also da kann man ja auch die Daten analysieren. Also das ist auch Pflege, ne? Regelmäßig da Videos hochzuladen, sich anzuschauen, haben die Leute das geklickt, das vielleicht auch wieder runterzunehmen und somit halt natürlich auch die Videokommunikation zu machen. Am besten natürlich mit Untertitel. Damit es, Amazon ist jetzt keine Open-Sound-Plattform, würde ich sagen, aber auch mit Videos kann man heutzutage sehr viel nahe bringen, auch in der Werbung versuche ich immer mehr natürlich auch Gesicht zu zeigen, nicht nur das Produkt zu sehen, wie gesagt, Menschen kaufen von Menschen, das ist halt schon ein hoher Trust, wenn sie auch dann die Gründerin sehen, dann natürlich auch, dass es wissenschaftlich fundiert ist und somit ist man dann natürlich auch als Gründer halt da mit dabei und versucht halt das Produkt zu erklären. Und kein anderer weiß es ja so gut wie ich, ja. Also das Einzige, was ich als Wissenschaftlerin machen muss, ist es versuchen, runterzubrechen und ganz einfach zu erklären, sodass es jeder versteht. Das ist ja in der Wissenschaft immer die ganz große Herausforderung. Und über die Zeit nimmt man da immer das ja auch mit und wächst daran und merkt, okay, jetzt kommuniziere ich so. Und das optimiert man natürlich auch ständig, je nachdem, welches Feedback man bekommt.
Wenn man sich so anderen Shortform-Video-Content anguckt, egal ob das auf YouTube ist oder auf TikTok oder bei Instagram, man hat ja häufig das Problem, die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem kurz und man hat eigentlich nur irgendwie 2 bis 3 Sekunden, um den Kunden oder die Kundin irgendwie zu catchen, damit sie oder er dann auch länger dran bleibt. So funktioniert es zumindest auf Social Media. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt mit Produktvideos? Also musst du da auch immer sofort mit einem echten Hook reingehen oder kannst du da ein bisschen anders reinstarten und siehst dann trotzdem, dass die Videos durchgeguckt werden und gut konvertieren?
Ja, also eigentlich versuche ich da auch meinen eigenen Weg zu gehen. Ich weiß, der Hook ist immer so das Entscheidende. Aber auch selbst auf Social Media geht es mir gar nicht mal so um die Reichweite, sondern mein allererstes Ziel ist ja, den Kunden mein Produkt zu erklären. So, deswegen, und wenn ich nur eine kleine Anzahl an Menschen erreiche, aber die haben es verstanden, dann ist das eigentlich schon mal das Entscheidende. So, deswegen sollte man gar nicht so auf dieses Effekt-Hushing gehen, sondern man sollte halt sagen, okay, was bewegt meinen Kunden? Ich hatte ja gerade schon meine 3 Pains so genannt. So, und die versuche ich halt immer wieder zu erklären und den Kunden nahe zu bringen. Und das dann natürlich auf unterschiedliche Weise. Und klar sieht man dann halt auch in den Klickzahlen, was besser funktioniert und was nicht. Aber halt auch, ich erreiche natürlich auch jemanden mal mit einem Video anders, wenn ich dann da stehe oder wenn dann vielleicht auch ein UGC vielleicht das Produkt erklärt oder ich sehe dann einen Hund, der das schlägt. Also so erreiche ich ja immer eine andere Person auf eine andere Art und Weise. Deswegen deswegen haben wir eigentlich auch gar kein so Geheimrezept, sondern man muss es testen. Er sagt dann, das ist vielleicht ein gutes Video auch für Amazon und dann stellen wir das natürlich dort auch auf die Plattform und dann sehe ich ja an den Zahlen, ob das dann auch gut geklickt worden ist und performt hat.
Was guckst du dir denn da an KPIs genau an, wenn es jetzt um wirklich Produktvideos auf Amazon geht?
Na ja, natürlich, wie viele haben sich's angeschaut und auch ein bisschen Watchtime, wenn man das natürlich bekommt. Beim A-Plus-Content kriege ich natürlich jetzt keine Daten, was die Videos angeht, aber dann in der Bilder-Section, da bekomme ich ja letzten Endes schon mal ein paar Daten und dann kann ich mir das ja auch gut anschauen. Beziehungsweise, wenn man ja auch Video-Werbe-Content hat, dann habe ich ja noch mal mehr KPIs, dann sehe ich ja, ob auch ein Video converted hat, ob es einen hohen CTR hat, also Click-Through-Rate, ob der Kunde halt dann auch geklickt hat. Das ist ja halt letzten Endes so ein entscheidender KPI. Ich kann halt einen Tipp geben auch, das ist jetzt für uns auch wichtig. Wir hatten ja früher auch keine Daten, was jetzt diese unser Amazon-Listing angeht, von Verweilzeiten und Ähnlichem. Das ist halt das, wenn man halt nicht mit einer Agentur arbeitet oder ich weiß gar nicht, ob ihr auch da Zugang hättet. Aber wir haben das jetzt neuerdings bekommen vom Marketing-Team. Und dann sehe ich halt auch, und die bei den unterschiedlichen Zielgruppen, ich habe ja Katzenbesitzer, ich habe Hundebesitzer, jetzt neuerdings auch Pferd, die ticken halt ganz anders, ne? Und auch das werde ich jetzt wieder abfragen und sagen, hey, schickt mir doch mal die Daten, wie lange bleibt der Kunde auf der Seite, wie oft besucht er die Seite, wie hoch ist meine Conversion Rate auch dann? Und das sind dann halt natürlich dann auch Dinge, wo ich dann sagen kann, ja, wir haben es jetzt geschafft, in unserer Kommunikation besser zu werden und den Kunden halt viel, viel schneller zu überzeugen. Und man sieht ja auch, dass man sehr, sehr viele Touchpoints braucht, mittlerweile ja über 30 Touchpoints, bis der Kunde halt kauft. Das ist ja nicht nur auf Amazon so, sondern er hat ja durch unseren Omnichannel-Präsenz ja die Möglichkeit, einmal über Social Media bespielt zu werden, über Amazon, er sieht es im Handel und somit spielt das alles einher. Aber die Touchpoints sind da natürlich auch über die Jahre viel, viel mehr geworden und viel, viel länger geworden, bis dann halt der Kunde dann letzten Endes auch kauft.
Jetzt sind ja Videos nur ein Teil von Produktlistings. Das Thema ist ja viel, viel breiter. Wenn du so über das Thema Listing-Optimierung nachguckst, was waren so die größten Denkfehler, die ihr vielleicht am Anfang auch gemacht habt, wo du sagst, da sind wir heute zum Glück schlauer, da haben wir wirklich was gelernt und werden merklich besser.
Ja, ich glaube definitiv der Text, also dadurch, dass wir ja erklärungsbedürftig sind, neigen wir dazu, eigentlich sehr, sehr viel zu erklären. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass die meisten nicht die Zeit haben, es zu lesen. So, und deswegen die große Herausforderung, also zu erklären, ohne halt einen Text zu verwenden. Ich glaube, das war jetzt auch die allergrößte Challenge. Die neuen Listings sind noch nicht online, die kommen jetzt. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Aber ich glaube, dass es uns sehr, sehr gut gelungen ist. Und dann muss ich Wissenschaft im Bild erklären. Das ist ja sowieso die allergrößte Herausforderung. Und da werden wir halt auch so eine Kombination machen, dass wir dann halt den A-Plus-Content haben und dahinter natürlich auch wieder Videos haben, dass man natürlich dann halt auch da nochmal die Anwendung sehen kann. Ja. Und also ich glaube, dass wir sehr viel über Text kommuniziert haben. Das ist sicherlich für uns als erklärungsbedürftiges Produkt auch ein Fehler, weil keiner mehr die Zeit hat, das zu lesen.
Jetzt ist ja häufig Produktlistings immer so ein bisschen eine Balance zwischen, ich will optimieren eigentlich für SEO, um gut gefunden zu werden, und auf der anderen Seite zwischen Conversion. Und das kann ja durchaus auch mal im Konflikt stehen, wenn ich einfach zu viel Text, zu viel Content habe, um vermeintlich für die Suche optimiert zu sein, kann das ja auch mal ein Conversion-Killer sein. Ja, ist das dann bei euch so auch, weil Suche für euch gar nicht so wichtig ist, weil es ein Produkt ist, nach dem man jetzt vielleicht so gar nicht unbedingt sucht, oder wenn, dann sucht man halt nach der Brand, weil man die vielleicht von Social Media kennt, dass deshalb für euch auch wichtiger ist, diejenigen, die dann auf die Produktdetailseiten kommen, auch wirklich zu einer Conversion zu bringen?
Ja, sehr gute Frage. Eigentlich total entscheidend. Ist immer wieder Thema bei uns. Ich tue mich manchmal auch wirklich schwer, weil viele Jahre ist auf jeden Fall die Erklärung immer an vorderster Stelle. Das heißt also, wir haben natürlich auch nicht ganz so viele Keywörter dann in den Texten. Und deswegen ist das natürlich nochmal ein Punkt, der uns immer wieder begegnet, und wir müssen einfach eine Gratwanderung gehen. Ja, genau. Also deswegen auch da ist das immer für uns eine Herausforderung. Jetzt, wo wir auch an den Listings sind, steht das Thema natürlich wieder an. ne Search Terms zu verwenden in den Texten, obwohl ich ja erklären muss, also was ja dann die Bulletin Points betrifft. Und damit ich halt nicht da alles voller Keywords dazu knalle und trotzdem der Kunde halt weiß, okay, so muss ich das letzten Endes anwenden. Ich denke, die Gratwanderung besteht da halt immer. Man muss immer versuchen, für sein eigenes Produkt da zu entscheiden, welchen Weg man geht. Und letzten Endes sind ja auch die Bilder da, die ich ja gleich habe, entscheidend. Also wenn ich mein eigenes Userverhalten ja anschaue, dann gehe ich ja sofort erstmal, glaube ich, auf die Bilder und versuche da erstmal zu lesen. Ich weiß gar nicht, wie entscheidend heutzutage noch die Bulletin Points sind. Sie spielen eine Rolle. Aber als allererstes würde ich jetzt mein eigenes Userverhalten auf Amazon auch so sagen, ich gehe erstmal auf die Bilder, klicke alles durch. Viele gehen ja auch auf die Sternebewertung und so. Der Plus-Content, ja, wenn es dann nochmal, wenn es dich wirklich interessiert, scrollst du dann halt noch runter. Aber kommst du wirklich auch noch bis ganz unten hin? Ja, ganz, ganz schwierig.
Ein Satz, der mir immer mal hängen geblieben ist, den habe ich am Anfang meiner E-Commerce- und Online-Marketing-Zeit von Philipp Westermeier, den hat er mir immer eingeprügelt, ist, du bist nicht das Internet. Mhm. Im Sinne von, schließ nicht zu sehr nur von dir und deinem eigenen Verhalten auf das Verhalten der Millionen von Menschen, die da draußen im Internet unterwegs sind. Es ist natürlich naheliegend, dann irgendwie zu gucken, ja, wie würde ich es denn machen und wie würde ich auf so ein Listing gucken? Aber das Verhalten von deiner Zielgruppe kann ja trotzdem ganz anders sein. Deswegen vielleicht mal so ein bisschen die Frage, wie ihr dann auch so beim Thema Produktlistings auch AB-Testings macht.
Naja, das
und wirklich
sagen,
ist dann datenbasiert euch auch anguckt.
Ja, natürlich. Wenn ich mir nicht sicher bin, dann würde ich natürlich auf jeden Fall immer einen AB-Test machen. Also das ist ja, und das wird jetzt das nächste sein. Also ich werde es jetzt, glaube ich, bei dem jetzigen Relaunch nicht nochmal machen, weil ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es gut ist, aber dann habe ich auch der Kollegin schon gesagt, wenn wir dann in eine Feinjustierung gehen, an Punkten, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, wo ich dann vielleicht mal noch ein Bild im A-Plus austausche oder dann halt in der Bilderkommunikation, dann werden wir auch das AB-Testing verwenden und da nochmal viel, viel mehr in die Analyse gehen. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann sollte man auf jeden Fall immer das AB-Testing verwenden, weil dann kann man ja auf der sicheren Seite sein, was am besten konvertiert.
Und nutzt ihr dafür dann so Manage Your Experiments von Amazon oder nutzt ihr externe Tools wie AB oder andere, die es da ja auch im Markt gibt?
Nee, wir haben fürs AB-Testing, das würde ich immer über die Amazon-Konsole machen. Also so machen wir das aktuell, genau. Und also natürlich haben wir auch ein paar externe Tools. Wir nutzen halt so für die Datenanalyse Helium jetzt mittlerweile auch. Also aber auch erst seit ungefähr so anderthalb Jahren. Also davor haben wir halt sehr viel mit den Daten auch von Amazon gearbeitet.
Was sind dann so die Elemente, die ihr am häufigsten testet oder wo ihr jetzt auch sagen würdet, die haben die größte Wahrscheinlichkeit, auch wirklich signifikant Unterschied auf die Conversion zu machen, wenn ihr AB-Tests laufen lasst?
Also wir hatten eine Zeit lang jetzt nicht mehr das Listing bearbeitet. Damals haben wir viel am Titel gemacht, also Titeltestings gemacht. Jetzt als nächstes würde ich auf jeden Fall, bevor ich was an, ne, es ist ja immer so, never change a running system. Es läuft ja ganz gut, ja, also deswegen muss man auch mal gucken. Und deswegen würde ich auf jeden Fall die Bulletin Points ins AB-Testing mitnehmen. Und wie gesagt, jetzt auch dann, ich bin überzeugt von dem Listing, was wir jetzt neu bringen werden. Aber an diese Feinjustierung, wo ich sage, wir sind uns jetzt nicht sicher in der Kommunikation, ich spiele dann einfach nochmal mit Elementen und auch mit Bildern, das würde ich auf jeden Fall über das AB-Testing dann auch machen.
Du hast vorhin schon gesagt, ihr seid eher ein niedrigpreisiges Produkt mit, glaube ich, im Schnitt 7 €. Mhm. Und mein Gefühl ist immer, für kaum etwas geben die Deutschen so gerne Geld aus wie für das eigene Haustier. Und trotzdem wird ja irgendwie Preis und auch Rabatte auch bei euch ein Thema sein. Ich würde gleichzeitig aber auch vermuten, Tiernahrung oder Tierzahnpflegeprodukte sind jetzt auch nicht das klassische Prime Day, Black Friday, Cyber Monday Produkt, wo man sagt, da funktionieren jetzt Rabatte am besten. Erzähl doch mal so ein bisschen vielleicht, wie preisstabil ihr seid oder wie ihr übers Jahr dann auch mit Discounts arbeitet, ob ihr vielleicht mit Subscribe and Save arbeitet, was ja bei so einem Wiederkaufsprodukt total naheliegend wäre.
Ja, das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, dass es schon eine Herausforderung ist mit Rabatten, weil wir ja auch im Handel sind und wir suchen eigentlich von unserer Markenphilosophie jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche damit zu werben, ihr könnt jetzt Kuschels für 20% weniger einkaufen. So, also eigentlich sagen wir, das Produkt hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit 7 €, also wenn man dann halt auch Konkurrenzprodukte anschaut und es steckt ja auch ein Wert dahinter, das ist made in Germany und allem, also wir müssen halt auch auf die Kosten achten und deswegen ist es schwierig mit auch versandkostenfrei zum Beispiel zu werben, also gerade, wir haben es öfter jetzt auch mal versucht jetzt in den letzten Monaten und sind halt dann schon wieder an ein paar Dingen gescheitert, da überhaupt so einen Top-Deal zu bekommen und ähnlichem und gerade wenn man ja 7 € hat, dann ist es schwierig, jeder kennt ja auch die Versandkosten da draußen, zu sagen, du bekommst jetzt versandkostenfrei, also das sind so unsere Herausforderungen. Und deswegen haben wir eigentlich so wirklich die Coupons für uns entdeckt. Und da gibt es ja auch in der Markenanalyse, die jetzt, wenn man Brand Registry hat, dann auch in der Markenanalyse Coupons zu schalten. Und ich glaube, das kennt noch nicht so jeder. Das ist eigentlich jetzt erst seit einem Jahr auf dem Markt, glaube ich, oder anderthalb. Mhm. Und da kann man es ja auch zielgruppenorientiert machen. So. Und es ist unglaublich, wenn ich dann in die Konsole gehe und dann sagt er mir Daten, dass ich bei 30.000 Leuten im Warenkorb liege genau diese Menschen kann ich ja nochmal ansprechen und dann sagen, hier, du bekommst jetzt nochmal einen Coupon das konvertiert eigentlich sehr gut bei uns. Also das war jetzt so das Erste, was wir natürlich ausprobiert haben. Ich bin jetzt dabei, auch Coupons nochmal zu schalten. Es geht sogar dahin, dass Konkurrenzprodukte angeschaut worden sind. Man kann auch verlorene Kunden zurückholen. Man kann auch ein Cross-Selling machen. Also das ist natürlich dann ein Marketing, was interessant ist, weil ich das jetzt nicht einfach nur auf die Plattform stelle, wo ich jetzt ganz viele Menschen erreiche, sondern das ist ja schon zielgruppenorientiert. Ich habe ja schon jemanden auch angesprochen. Das heißt, meine 30 Touchpoints haben ja schon irgendwo dahin funktioniert, dass ich es in den Warenkorb legen konnte. Und jetzt fehlt vielleicht noch so ein ganz kleiner Anreiz, den Kunden dazu zu bewegen, dann auch bei mir zu kaufen. Und das hat eigentlich bei uns jetzt in den letzten Monaten sehr gut funktioniert. Und das werden wir auch weiter ausbauen.
Du hast eben schon die Brand Registry erwähnt, als du darüber gesprochen hast, was man nochmal an Marken-Insights dann bekommen kann und an Insights über einzelne Zielgruppen. Ihr habt das auch gemacht, auch, glaube ich, nicht erst kürzlich, sondern ist schon einige Zeit her. Sag mal aus deiner Sicht, was jetzt neben so den Marken-Insights so die zentralen Vorteile und Benefits sind. Also was hat euch dazu bewogen, diesen Weg zu gehen und wie aufwendig war das auch für euch?
Also ich kann nur jedem raten, der eine Marke angemeldet hat, sei es Bildmarke, Wortmarke, dass der das unbedingt bei Amazon anmelden sollte. Das hat sich ja auch extrem weiterentwickelt. Amazon hat ja irgendwann mal erkannt, dass sie ja auch gerade solche Marken ja stärken möchten. Also die wollen ja Marken haben. So, und wir haben das eigentlich sehr früh schon angemeldet gehabt. Und man bekommt natürlich dann erstmal Vorteile in den Listing. Man kann ja dann seine Brand auch vorstellen. Also wird freigeschalten noch immer Plus-Content, wo man dann die Marke zeigen kann, auch Produkte zeigen kann. Da gibt's ja sogar Marken, die das sehr weit ausweiten. Also wir sind da sehr, sehr schlank eigentlich. Noch. Das ist auch etwas, was wir jetzt überarbeiten werden, dass wir noch mehr unsere Produkte da präsentieren an der Stelle. Dann, wie gesagt, also man bekommt natürlich dann halt auch Beta-Tests ausgespielt. Also das ist schon der erste Grund. Dann bekommt man natürlich auch Markensupport, also auch Schutz der Marke. Ich war ein bisschen schockiert letztes Jahr, als ich dann, man geht ja nicht so oft dann in die Brand Registry, wenn man jetzt nicht gerade irgendein Anliegen hat. Und wenn man dann so, wir machen immer so Endjahreszahlen und dann war ich dann so drin. Und dann habe ich gesehen, dass allein von Januar bis Juni wir 2.300 Fremdmarkenangriffe hatten auf unsere Marke, also Personen, Menschen, die versucht haben, auf Amazon weltweit zu listen unter Kuhchefs. Und das finde ich sehr, sehr viel. Also wir sehen uns ja erstmal so als kleine Marke. Das hat sich auch reguliert. Ich habe jetzt vor dem Podcast nochmal geschaut. Also es ist dieses Jahr nicht so schlimm. Aber allein in 6 Monaten fand ich das sehr, sehr viel. Und dann sieht man so ein bisschen auch, okay, da gibt's ja schon automatischen Schutz ja auch von Amazon. Und man hat natürlich auch den Support von Brand Registry. Das heißt, ich habe Themen mit meinem Listing, ich habe Themen mit meiner Marke. Dann kann ich ja auch dem Support dort schreiben. Und das ist also auch nochmal ganz wichtig. Und natürlich halt auch, dass man selber dann halt auch seine Marke ein bisschen steuern kann. Also das ist für uns halt das Entscheidende. Wir verkaufen ja auch weltweit. Jeder Markt tickt bei uns anders. Ich möchte zum Beispiel auch nicht, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gehabt, dass dann ein, ich sag mal, aus Polen oder aus anderen Ländern dann jemand auf dem deutschen Amazon listet oder sowas. Also das ist schon mal ganz wichtig. Und genauso wenig möchte ich, dass jemand von Deutschland in Japan listet oder sowas. Also regulieren wir natürlich auch, wer unsere Marke weltweit verkaufen darf. Also das habe ich jetzt auch in Amerika und in Japan dann gemacht. Also der Händler, der uns dort verkauft, der ist freigeschalten worden durch die Brand Registry. Der übernimmt dann auch meine Sternebewertung. Also das ist ja auch entscheidend. Ich fange einen Markt komplett neu an auf Amazon, aber wir konnten halt dann auch unser Signature-Produkt hat ja 4.300 Sterne-Bewertung und mit dem geht er dann auch auf den Amazon-Markt. Also das ist halt natürlich eine unglaubliche Stärke und ein hoher Trust, den wir da halt letzten Endes nutzen können. Und deswegen sollte halt wirklich ein Brand Registry auch für jeden sein, unabhängig auch, dass man halt dann für diese Coupons und andere Beta-Produkte von Amazon halt auch freigeschalten werden. Beziehungsweise es gibt ja dann nicht nur Beta-Produkte, sondern halt natürlich auch nur Brand Registry Exclusive, wie jetzt auch die Markenstory, die man ja erzählen kann, ja.
Also für eine Mikrobiologin hast du, kann man wirklich sagen, jetzt wirklich tiefes, spezifisches Amazon-Wissen.
Danke.
So ein bisschen stellt sich ja die Frage, wo kommt das her? Also ja, wie hast du dir das alles aufgesogen?
Ja, danke, dass du nochmal fragst. Wir hatten am Anfang, bin ich so schnell da geskippt. Eigentlich habe ich wirklich viele Webinare geguckt. Ich bin ja wirklich Quereinsteiger, was den IT-Bereich angeht. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe jedes Amazon-Webinar am Anfang geschaut, was es gibt auf der Welt. Ja, die haben ja dann auch zur Pandemiezeiten dann sehr viele Webinare gebracht. Ich glaube, mittlerweile ist es jetzt auch so, dass man das ja schon automatisch auch abrufen kann. Aber ich habe an allem teilgenommen, was es gibt. Dann gab es auch viele Ad-Konferenzen, auch viele in den USA, die wir geschaut haben, wo wir dann halt immer was mitnehmen, wo es dann halt auch solche Gurus wie dich gibt, die dann halt Webinare geben und sagen, hey, so wäre halt dann das ideale Listing und dann nimmt man das natürlich mit, analysiert es darauf und so haben wir uns da Stück für Stück weiterentwickelt und das Gleiche natürlich auch, was die Werbeanzeigen und die Werbekonsole angeht.
Wenn wir jetzt mal nach vorne gucken, wie geht denn die Reise für Q-Chefs weiter?
Ja, also natürlich, also irgendwie prasselt sehr viel dieses Jahr auf uns ein. Also noch nicht mal so nur international, sondern auch im Dachmarkt sogar. Also wir führen da gerade sehr interessante Gespräche, dass wir halt natürlich dann auch im Handel weiter wachsen. Weiterhin ist unser Fokus ganz stark, uns natürlich jetzt aufs Weihnachtsgeschäft zu fokussieren, unsere Listings zu bearbeiten. Also ich merke, alle zwei Jahre machen wir eine Extreme Revision, sei es die Homepage oder dann, was ich jetzt bei meinem Homepage Relaunch letztes Jahr hatte, mitgenommen habe, habe ich jetzt natürlich auch für mein Amazon-Listing übernommen und so versuchen wir uns immer weiter zu optimieren und natürlich auch unsere langfristige Strategie ist natürlich, dass wir auch unser Pan-EU-Geschäft natürlich auch weiter ausbauen. Also da hinken die Märkte ja noch hinterher, auch vom Bewusstsein her, aber das wird auch über die nächsten Jahre natürlich wachsen und das heißt also auch da wollen wir stärker vertreten sein und natürlich auch Amazon ist immer wieder ein Thema für uns, was unsere internationalen Märkte angeht, nicht nur halt in Europa, sondern halt natürlich auch Übersee und da reden wir öfter auch mal, wie können wir halt da auch Amazon für unsere Markenstrategie nutzen.
Wäre nicht eigentlich, wenn man auch so stark auf Social Media aktiv ist und so präsent ist, wie du das bist, ist dann nicht eigentlich auch Social Commerce, also jetzt insbesondere TikTok-Shop, etwas, was für euch total naheliegend ist?
Ja, machen wir schon, absolut okay. Naheliegend, ja genau. Also ich gehe ja seit der Pandemie live, das kam dann so, ne? Das war so spontan, als dann die ersten Live-Funktionen auf Instagram möglich waren. Und dann haben wir da auch versucht, wir konnten ja zu keiner Messe gehen oder ähnlichem und die Kunden wollten den Kontakt. Also mache ich seit über 5 Jahren schon Live-Content und mittlerweile so extrem auch durch TikTok-Shop. Und ich finde es so wahnsinnig schade, dass im Amazon USA es ja live gibt. Und ich warte nur darauf, eigentlich seit vielen Jahren, dass Amazon live kommt nach Deutschland. Ich finde, das ist eigentlich längst überfällig und wäre natürlich, ich wäre die Erste, die es machen würde.
Sehr gut, sehr gut. Ich weiß, dass dieser Podcast ja bei Amazon sehr viel auch in-house gehört wird. Von daher haben wir die Botschaft.
Ja, also unbedingt mal machen, Leute.
Genau, wir haben die Botschaft jetzt an der richtigen Stelle platziert.
Ja, es wäre einfach genial. Ne? Man kann gleich kaufen, man kann es den Leuten gleich erklären. Die Leute haben unglaublich viele Fragen. Selbst auch im After Sales erlebe ich das immer wieder. Ich kann die Leute gleich direkt beraten. Es ist einfach so wertvoll. Und wir haben wirklich sehr, sehr viele, die das nutzen. Allein, dass sie erstmal zuschauen, sich über die Produkte informieren. Aber natürlich kann ich auch gleich dort direkt Kundenberatung machen. Und wie wir das, glaube ich, heute gelernt haben, ist das mein allergrößtes Anliegen. Ich möchte einen zufriedenen Kunden haben. Ich möchte, dass das funktioniert. Ich möchte, dass das Tier gesund ist. Das ist unser täglicher Treiber. Also, und wir versuchen alles daran, dass wir das möglich machen.
Das nimmt man dir auf jeden Fall ab. Also Dankeschön. Viel authentischer kann man es nicht präsentieren, als du das gemacht hast.
Dankeschön.
Und ich finde es wirklich eine überragende Reise. Direkt irgendwie von der Uni-Diplomarbeit in der Mikrobiologie dann so ein Wahnsinns-E-Commerce-Geschäft aufzubauen. Also das Dankeschön. Sind genau die Geschichten, für die es diesen Podcast gibt und die finde ich total ermutigen. Deswegen danke, dass du das geteilt hast. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, dann lasst ein Like da, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, dann in 2 Wochen gibt es garantiert die nächste Folge. Und noch mehr Infos zu Anke und zu Kuhchefs gibt es wie immer unter amazon.de/podcast. Und in dem Sinne,
Vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Danke, danke.
Es hat viel Spaß gemacht. Und schöne Grüße nach Bayern. Servus.
Dankeschön. Servus.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.